In der heutigen Folge sprechen wir über die 8 fundamentalen Unterschiede zwischen der klassischen Bedarfsanalyse und der Discovery im komplexen B2B-Softwareumfeld. Dabei reden wir über die ganz konkrete Kundensituation, wir reden auch über Beispiele und den ein oder anderen Hack für die direkte Umsetzung war auch mit dabei. Also Bedarfsanalyse oder Discovery, jetzt geht's direkt rein in die Folge. Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Pre-Sales-Experten mit über 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Pre-Sales-Performance zu entfesseln.
Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in deiner Rolle.
Es ist gefühlt wirklich schon sehr lange her, dass du und ich, lieber Jan, hier in trauter Zweisamkeit uns mal unterhalten haben.
Es ist viel zu lange her. Es ist viel zu lange her und deswegen habe ich dir auch die ultimative Überraschungsfrage mitgebracht. Und zwar, wir machen ja im Prinzip 99,9% unserer Kundenmeetings finden ja bei uns remote statt, ne? Und die Kunden sehen von uns immer nur so den Oberkörper, so ein bisschen Ausschnitt. Aber darum geht's gar nicht. Geht darum, hast du so für dich ein bestimmtes Ritual, was du immer machst vor so einem Kundenmeeting?
Ja, also ich hole mir immer ein frisches Getränk, übrigens auch für diesen Podcast, ein bisschen Wasser, falls ich mal hydrieren muss. Ich öffne oft das Fenster und ich fahre meinen Tisch nach oben und schalte meine Elgato-Lichter an.
Also relativ normal, kann man sagen. Ich habe so ein Ding entwickelt. Ich habe meine eigenen Meeting-Sneaker.
Okay.
Ich ziehe mir, bevor wir auch so einen Podcast machen oder in so ein Kundenmeeting gehen, ziehe ich mir Schuhe an. Das gibt mir irgendwie so ein anderes Gefühl, so in dem Moment dann zu sein. Also ich laufe ja nicht raus, ne? Aber so, es fühlt sich ganz anders an. Und das habe ich jetzt irgendwann mal aus einer Laune heraus probiert und es hat mir so gut gefallen. Also jetzt wissen alle immer, wenn hier Meeting oder Podcast ist, stehe ich hier in meinen Sneakern und ich habe mittlerweile eigene, die ich quasi nur in der Wohnung anziehe.
Ich habe das letztens schon mal gehört. Ich höre seit kurzem ab und zu mal Grüße an die Helena, die war ja hier auch schon mal im Podcast. Sie hat eine andere Podcast-Empfehlung ausgesprochen, nämlich der Torben Platzer, der macht so größtenteils Social Media Marketing und der hat auch einen Podcast und der hat genau das Gleiche erzählt. Er hat gesagt, er kauft sich für Indoor, kauft er sich Sneaker, weil er dann einfach mit einem anderen Selbstbewusstsein irgendwie in so einem Meeting ist. Und ich fand den Gedanken sehr interessant und habe mir gleichzeitig gedacht, ich möchte das auf jeden Fall nicht mit meinen Straßenschuhen machen. Und vielleicht muss ich, so wie du es jetzt anscheinend schon getan hast, mir auch mal so ein dediziertes Indoor-Sneaker-Paar holen. Also finde ich eine ganz interessante Idee eigentlich.
Ja, früher hast du ja auch, also als es mit dem Homeoffice mal losging, man kann sich ja kaum noch daran erinnern, wann das überhaupt mal angefangen hat. Da waren ja auch so Rituale wie, ja, wenn ich morgens in mein Homeoffice gehe, habe ich mir vorher ein Hemd angezogen und wenn ich rausgehe, ziehe ich es aus. Das ist so dieser Wechsel zwischen Privatleben und Berufsleben und für mich fühlt sich das gut an, deswegen mache ich das immer, anstatt da in meinen Birkenstock rumzustehen.
Birkenstock, okay, habe ich nicht mal. Du bist so richtiger Dad geworden, Mann.
Birkenstock ist geil.
Ja, da kommen wir doch mal zum Thema von heute.
Haben wir ein Thema?
Ich gebe mir jetzt gar nicht die Mühe, da irgendwie einen flüssigen Übergang zu finden, weil wir reden ja hier eigentlich über Software und IT-Vertrieb, man glaubt es gar nicht. Ein Thema, auf dem wir ja doch schon jetzt seit einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten rumhacken, angesichts unserer Selbstständigkeit und unseres Angebotes, ist die Discovery. Und ich habe auch heute wieder ein Discovery-Thema mitgebracht, allerdings mit einem gewissen Spin, sage ich mal. Ich versuche nämlich mal die alte Welt, beziehungsweise vielleicht auch die transaktionale Welt, was ich damit meine, und da gehen wir gleich mal rein, mit der neuen Software-Verkaufswelt ein bisschen zu vereinen und will mal gegenüberstellen, was eigentlich die klassische Bedarfsanalyse von einer Discovery abgrenzt. Ob das nicht vielleicht das Gleiche ist, ob es da mehr gibt, ob es da weniger gibt. Und da steigen wir heute mal ein. Ich fange vielleicht mal mit einer kleinen Geschichte an. Ich habe ja schon ab und zu mal erzählt, ich habe da mal ein paar Jahre in Afrika gelebt und was haben wir verkauft? Neben den Softwarelösungen haben wir auch SIM-Karten verkauft. SIM-Karten verkaufst du im Prinzip über zwei Schnittstellen beim Kunden, nämlich einerseits, ja, der Miller Heiman würde sagen, der Technical Buyer, das ist so der technische Fachexperte auf der Kundenseite, der dir genau sagen kann, was vom Lieferanten dieser SIM-Karte, also was erfüllt sein muss, damit die sich überhaupt da in das Netzwerk einwählen kann, dass die roamingfähig ist, dass da die Services drauf sind, die da drauf sein müssen und das ist bei jedem Mobilfunkanbieter so ein bisschen anders und das kann dir dieser Mensch perfekt sagen, dieser Technical Buyer, dieser technische Ansprechpartner. Auf der anderen Seite hast du den Einkäufer, der dir sagt, also das sind hier so die Price Ranges, wir versuchen gerade noch einen dritten Anbieter zu sourcen, weil auch bei SIM-Karten versuchst du so ein bisschen Risikodiversifizierung vorzunehmen, das heißt, du hast meistens nicht nur einen Lieferanten für SIM-Karten, sondern mindestens mal zwei, vielleicht sogar noch drei, je nachdem, wie viele du dort bestellst. Also klassischer Einkauf, klassischer technischer, fachlicher Ansprechpartner. So, und was da jetzt also passiert, ist, dass du mit beiden sprichst. Und beide geben dir im Prinzip so eine, man könnte schon fast sagen, so eine Bullet-Liste an Anforderungen, die es zu erfüllen gilt, damit du dort als Anbieter gelistet wirst. Der technische Ansprechpartner, der gibt dir eine Spezifizierung. Manchmal ist die auch ein bisschen umfangreicher. Manchmal sind es so 10, 20 DIN A4 Seiten. Manchmal ist es auch einfach nur eine Excel-Tabelle mit den wirklich wichtigsten, fundamentalsten Informationen, die deine SIM-Karte können muss. Und dann gehst du rüber zum Einkauf und der sagt, naja, typischerweise, wenn wir von unseren heutigen Lieferanten sourcen, ist so die Range, je nachdem, da gibt es auch so Memory und es gibt verschiedene unterschiedliche Kapazitäten und so, wo es nochmal Unterschiede gibt im Preis. Aber im Prinzip sagt der, also wenn du den Preis matchen kannst, dann kaufen wir bei dir. So, und dieser Vorgang, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist schon, ich würde mal sagen, eher so eine, ich sag mal, transaktional geprägte Produktbedarfsanalyse. Weil wir versuchen zu verstehen, was ist denn genau das Bedürfnis des Kunden. Ne, wenn der Kunde nicht selber so eine Spezifikation hat, dann wissen wir natürlich auch, welche Fragen wir stellen müssen, damit wir im Anschluss diese SIM-Karte vernünftig spezifizieren können und auch dann herstellen können. Also wir versuchen da eine passende Lösung bzw. Produkt anzubieten. Oft ist es tatsächlich einfach so ein Fragenkatalog. Ne? Wie gesagt, wenn der Kunde keine Spezifikation hat, haben wir eine Standardliste von ein paar Fragen, haben wir dann genommen und haben gesagt, hier bitte einmal ausfüllen, damit wir wissen, was die SIM-Karte können muss, damit sie auch bei euch im Netzwerk funktioniert. Und man könnte jetzt schon sagen, es ist eine analytische Vorgehensweise. Ne? Also wir sammeln die Daten, die Informationen und entwickeln dann die Lösung. Da gab es dann auch immer noch so einen kleinen Prozess dazwischen, wo wir das dann mal getestet haben mit nur so 10, 20 Karten, haben geguckt, hat das alles funktioniert? Ja, alles klar, hat geklappt, fertig, go. Und dann eine Volumenproduktion im Anschluss. So, und was da ja mitschwingt, ist im Prinzip, wir haben Demand Fulfillment gemacht. Der Kunde hatte einen Bedarf. Wir wollen einen dritten Anbieter sourcen. Wir brauchen 500.000 SIM-Karten von euch. Hier ist die Liste von Dingen, die wir von euch brauchen. Und jetzt mach mal lieber Anbieter. Und das haben wir getan und das hat erfolgreich funktioniert. Also im SIM-Karten-Business waren wir da extrem gut aufgestellt und haben ständig auch neue Kunden dazu gewonnen, genau über diese Art und Weise des Arbeitens. Und dann waren wir irgendwann damit beauftragt, Software zu verkaufen. Und dann dachten wir, wir könnten das Gleiche genauso machen. Hat nicht funktioniert. Kann ich an der Stelle schon mal auflösen. Und über die Jahre hinweg habe ich dann gelernt, okay, also diese klassische Bedarfsanalyse, wie wir es beispielsweise jetzt in meiner Geschichte getan haben, versus eine Discovery hinsichtlich eines Lösungsverkaufes, hinsichtlich eines Solution Sales, bietet doch fundamentale Unterschiede. Und da habe ich jetzt tatsächlich mal 8 Stück mitgebracht, wo wir mal reingehen können, warum die Bedarfsanalyse und sich die Discovery doch fundamental entscheiden. Sind es alle 8 Gründe? Auf keinen Fall. Sind jetzt mal so die ersten 8, die mir spontan eingefallen sind und irgendwann wird es auch mal genug. Aber wenn wir durch die 8 durchgegangen sind, dann haben wir, glaube ich, schon mal eine ganz gute Grundlage hier geleistet. Bevor ich da jetzt einsteige, du guckst schon so denkend. Bist du noch bei mir?
Ja, ich bin noch bei dir und ich werde jetzt was sagen. Ich hoffe, ich mache dir dann deine 8 Gründe nicht kaputt. Aber für mich ist das gerade so ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil dieser SIM-Kartenverkauf, der erscheint mir schon relativ banal. Ne? So, da gibt es da dieses Plastikkärtchen, es hat so ein paar Funktionen und die kann ich halt haben oder nicht haben und in meinem Land, wo ich es ausrollen will, was auch immer. Und jetzt habt ihr irgendwann Software verkauft und das hat anscheinend eine gewisse Komplexität. Und ob ich das Baby dann Bedarfsanalyse oder Discovery nenne, ist, glaube ich, erstmal wurscht. Das Entscheidende ist, mit welchem Mindset gehe ich daran. Die Überschrift ist ja halt nur die Überschrift. Deswegen bin ich jetzt auf deine 8 Punkte gespannt. Aber für mich wäre momentan eher so diese Unterscheidung mal zu treffen. Ich habe banal versus komplex, ne, um mal diese ganze Bandbreite aufzumachen. Und dann ist es natürlich ein massiver Unterschied, wie ich Bedarfsanalyse oder Discovery mache. Und am Ende geht es, glaube ich, um das Wie. Gar nicht, ob das jetzt so oder so heißt. So, das ist das, was gerade bei mir im Kopf gerattert
hat. Ja, das ist, ich finde das sehr fair. Und ich glaube, die Stolperfalle, und wenn wir gleich in die 8 Gründe reingehen, dann wird sich das hoffentlich an der einen oder anderen Stelle auftun. Die Stolperfalle ist, wenn ich halt Bedarfsanalyse so betreibe, wie ich es gerade beschrieben habe, aber ich befinde mich in einem Setting, was komplexer Lösungsverkauf bedeutet, dann fehlt mir sehr, sehr viel, um am Ende wirklich erfolgreich einen guten Job zu machen. Das ist eigentlich die Message.
Da stimme ich zu. Ich will nur von vornherein damit aufräumen, dass die Überschrift nicht das Entscheidende ist, sondern die Art und Weise, wie du es tust im jeweiligen Kontext.
Dann lass uns doch mal nochmal einmal ganz kurz über das Wording sprechen, bevor wir jetzt in die 8 Dinger da eintauchen. Weil das ist ja, was du gerade sagst. Wie ich das Baby nenne, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, was ich da wirklich tue. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder in der Kommunikation mit dem Kunden. Mhm. So, und eine Sache, die wir ja auch sagen, insbesondere wenn du jetzt beispielsweise an Manufacturing-Kunden verkaufst oder an die Versicherungsbranche oder Banken oder sonst irgendwas und dann sagst, ja, hallo, lieber Kunde, wir würden gerne mit Ihnen ein bisschen Discovery machen, wirst du in sehr vielen Fällen wahrscheinlich erstmal in fragende Gesichter schauen, weil Discovery ist einfach ein Begriff, der ist krass aus der Tech-Bubble geprägt. Wenn du ein Softwareunternehmen verkaufst, wissen die wahrscheinlich, was Discovery ist. Wenn du an alle anderen verkaufst, dann sagst du Discovery und dein Kunde denkt sich, hä? So, darum finde ich es durchaus okay, vielleicht auch gegenüber dem Kunden das Wort Bedarfsanalyse zu verwenden. warum es sich aber trotzdem im Doing, und das ist ja jetzt dein Punkt, im Doing massiv unterscheidet von dem, was ich gerade beschrieben habe. Ja, das kannst du dann trotzdem tun, solange dein Kunde mal grundsätzlich versteht, okay, hier geht es jetzt erstmal sozusagen um meine Situation. Und der Anbieter, der mir vermeintlich etwas verkaufen möchte, muss erstmal ein bisschen was von mir verstehen, bevor er irgendwie anbietet.
Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Discodeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Discodeck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Ich glaube, den geistigen Sprung, den kannst du auch mit dem Wort Bedarfsanalyse machen. Ich würde tatsächlich, wenn es nach mir geht, trotzdem nicht zum Kunden Bedarfsanalyse sagen, weil es mir immer noch zu transaktional klingt. Ich glaube, inzwischen ist mir das Wort Expertengespräch am ehesten ans Herz gewachsen, weil das nochmal eine gewisse Wertigkeit suggeriert. Aber das sind jetzt auch dann Kleinigkeiten. Wichtig ist, als was ich eigentlich nur sagen will, ist, gegenüber dem Kunden würde ich den Discovery-Begriff überhaupt nicht verwenden.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein eigener Punkt. Und also wie gesagt, da sind wir uns einig. Ich wollte nur, nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, so wenn das heute einer Bedarfsanalyse nennt, dann ist es falsch oder schlecht. Ganz im Gegenteil. Es geht eher dann um das Wie und was du hier gerade angesprochen hast, also wie ihr sozusagen Analyse betrieben habt für diese SIM-Karten, war ja wirklich genau auf dieser Ebene, ja, was brauchst du denn? Kreuz mal hier an, was du brauchst, aber ihr habt vielleicht noch das Wie auch mal diskutiert, so in der Umsetzung war das wichtig, aber vielleicht hat das Warum gefehlt und dann habe ich wahrscheinlich schon einen von deinen 8 Punkten erwischt.
Ein Unterpunkt,
okay.
Dann steigen wir doch jetzt direkt mal ein. So, der erste Punkt, wo ich sage, dass das Tun von Discovery sich fundamental von dem unterscheidet, was ich gerade eben aufgezeichnet habe in diesem transaktionalen Umfeld, ist, dass dieser Prozess schon beginnt, bevor ich überhaupt mit dem Kunden spreche. Ich kriege nicht eine Spezifikation über den Zaun geworfen oder ich schicke einen Fragekatalog zum Kunden rüber. Nein, die Discovery beginnt schon vor dem Kundengespräch, nämlich mit einer guten Recherche. Ich gehe mal auf die Webseite, ich gehe mal auf LinkedIn, ich versuche mal das Geschäftsmodell zu verstehen, ich versuche mal das Angebot zu verstehen, vielleicht den Kundenstamm meines Kundens, um mal grundsätzlich ein Verständnis zu haben, so worüber reden wir hier eigentlich. Man kann bei Desk Research, und vielleicht ist es mal Zeit, dass wir da eine Refresher-Folge machen, wir haben bestimmt schon mal eine gemacht, über die letzten 6 Jahre ist ja schon jetzt einige Folgen am Laufen hier, unser Programm, da können wir nochmal dediziert reingehen, will ich mir für heute sparen, aber Desk Research ist auf jeden Fall schon mal ein fundamentaler Unterschied und ich kann dir auch sagen, Desk Research haben wir damals, als wir SIM-Karten verkauft haben, haben wir nicht gemacht. Wir wussten, okay, beispielsweise Vodacom Kongo, sehr großer Kunde von uns, da hat sich keiner groß hingesetzt und hat Desk Research gemacht. Da war klar, die wollen von uns 500.000 SIM-Karten im Jahr kaufen. Dann haben wir die Spezifikation aufgeschrieben, Volumenlieferung, auf geht's. So, also das gab's da einfach nicht. Aber im komplexen Lösungsverkauf, und du hast schon einen guten Grund genannt, da wollen wir natürlich auch das Warum verstehen. Und um das Warum noch besser zu verstehen, ist Desk Research natürlich ein Punkt. Aber auf das Warum kommen wir gleich, vorher noch was anderes. Punkt Nummer 2. Den Anspruch, den du und ich ja auch an Discovery erheben, ist, dass wir beim Kunden die Perspektive öffnen. Etwas, was auf jeden Fall in der klassischen Bedarfsanalyse eher selten der Fall ist. Weil was meine ich mit Perspektive öffnen? Ich meine damit, wir verkaufen jeden Tag, den ganzen Tag unsere Lösung. Wir haben Kundenprojekte begleitet, vielleicht sogar schon im Rahmen unserer Company hunderte, vielleicht sogar tausende Male. Ich persönlich habe es bestimmt mal einige Male mitgemacht. Wenn ich jetzt vielleicht mal 1-2 Jahre dabei bin, habe ich schon so 50, 60 Projekte vielleicht mal gesehen. Je nachdem auch, in welcher Ticketgröße wir uns hier bewegen. Ein paar mehr oder vielleicht mal ein paar weniger, aber ich habe schon einiges gesehen. Ich habe mit Kunden gesprochen und darum bringe ich natürlich eine Perspektive mit, die der typische Ansprechpartner auf der Kundenseite, der kann das nicht wissen, weil so viel über dieses Thema wird dieser Mensch auf der anderen Seite in der Fachabteilung oder vielleicht auch im Einkauf sich gar nicht so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wie wir es jeden Tag tun. Das heißt, wir sind auch in der Lage, allein schon über die Art und Weise, wie wir die Fragen stellen, über bestimmte Dinge den Kunden nachdenken zu lassen, der vielleicht in so einer Anforderungsliste, und hier ist jetzt genau beispielsweise mal die Falle, ne? Wir kriegen so eine RFP, so eine Excel-Liste rübergeworfen, da stehen 50 Anforderungen, 100 Anforderungen, manchmal auch Tausende. Da können wir Dinge mit reinbringen, an die der Kunde heute noch gar nicht gedacht hat, weil wir eben diese Industrieexpertise, diese fachliche Expertise mit reinbringen können und können deswegen, Grund Nummer 2, die Perspektive öffnen und ganz bewusst auch, ich sag mal, nicht nur Demand Fulfillment machen, sondern vielleicht auch Demand Generation. Wir erwecken irgendwo eine Begehrlichkeit für etwas, woran der Kunde heute noch nicht gedacht hat und dann aber sagt, ja stimmt, das ist bei uns aber auch total eine gute Idee. Lass uns mal darüber sprechen.
Für mich auch damit verbunden, vielleicht ist das ein extra Punkt bei dir, ich weiß es nicht, ist das hier ein Verkaufsprozess oder ist es ein Einkaufsprozess? Also ich würde mal behaupten, es ist ein Einkaufsprozess, nämlich der Kunde kauft bei mir was ein und wie sehe ich dann meine Rolle, ne? Und so wie du es gerade beschrieben hast, eben auch im Enablement von dem Kunden, dass er optimal einkaufen kann, dass er ein optimales Einkaufserlebnis haben kann und dass er möglichst schnell und effizient eine fundierte und informierte Entscheidung treffen kann. Und wer, wenn nicht wir, wüssten dann besser, wie man unsere Lösungen einkaufen sollte. Und dann ist es unsere Aufgabe, den Kunden zu guiden, zum Beispiel auch mit neuen Perspektiven, die nochmal andere Horizonte eröffnen. Ja. Und also krasses Mindset-Thema halt. Ne? Also wenn ich nur meine Bedarfsliste abhaken möchte, damit ich die Häkchen im CRM machen kann, schwierig.
Und was ich über das Öffnen der Perspektive, und das bringt mich zu Punkt Nummer 3, so ein bisschen automatisch passiert, ist, dass der Kunde beginnt im Rahmen der Discovery, ohne dass ich angefangen habe, auch nur einen einzigen Teil meiner Software zu zeigen, ohne dass ich angefangen habe, irgendwas zu pitchen, beginnt der Kunde an, schon zu vertrauen, hey, könnte das hier vielleicht ein Partner für mein Geschäftsproblem sein? Und das ist genau ein Punkt. Discovery, richtig durchgeführt, wohlgemerkt, zahlt darauf ein, dass der Kunde ein Vertrauen an uns als Lösungsanbieter gewinnt. Und auch das kann ich dir sagen, das war beispielsweise jetzt hier bei unserem Modell, Giesecke und Deferent war eher bei einem Arbeitgeber, wo wir die SIM-Karten verkauft haben. Das Vertrauen war notwendig tatsächlich. Und zwar haben wir das in dem Moment gemacht, wo wir dem Kunden mal so ein paar Samples zur Verfügung gestellt haben. Der hat uns die Spezifikation drüber geschickt. Wir haben dann 20 SIM-Karten sozusagen schnell produziert. Das konnten wir sogar lokal machen, da brauchten wir keine Produktionsfabrik dafür. Und die haben wir denen dann geschickt, dann hat er das ausprobiert. Und dann hat er gesagt, läuft. So, und dann in dem Moment war das Vertrauen halt da. Aber es war halt auf so einer knallharten technischen Ebene, einfach so, läuft das Ding oder läuft das Ding nicht bei uns im Netzwerk. Das funktioniert natürlich bei einer komplexen Softwarelösung sowieso nicht. Man kann nicht mal hier 20 Lizenzen ERP rüberschicken und dann auf einmal sagt der Kunde, ja, das ist perfekt. So, dafür ist es viel zu komplexer, fachlicher Kontext, den wir da haben. Aber wir können natürlich über das, was ich gerade schon gesagt habe, über unsere Projektexpertise, über unsere Kundengespräche natürlich auch anfangen, uns als einen wertvollen Gesprächspartner zu positionieren, was wiederum dann natürlich auch das Vertrauen darin stärkt, dass wir die Richtigen sein könnten, um das Problem zu lösen.
Und ich dachte, es nennt sich Trial-Version.
Du, man muss ja fairerweise sagen, es gibt natürlich Softwarelösungen, da geht das. Also es gibt ja Unternehmenssoftware, B2B-Software, da kann ich mir mal einen Test-Account klicken und über das ausprobieren. Ohne dass ich mit irgendjemandem gesprochen habe, kann ich schon Vertrauen gewinnen, dass das jetzt die richtige Lösung ist. Und wir haben auch schon Software so eingekauft. Ne? Calendly haben wir hier schon im Podcast erwähnt. Es gibt sicherlich noch 2, 3 andere Beispiele, wo wir das gemacht haben. Die Frage ist halt immer, in welcher Komplexität bewege ich dich? Und der Kontext, den ich natürlich hier habe, komplexer B2B-Enterprise-Vertrieb, über 6-stellige Investitionssummen sprechen oder mehr. So, und dann kommen wir mal zu Punkt Nummer 4. Und du hast gerade schon so einen kleinen Sneak-Preview genannt. Ich habe ja gerade gesagt, in einem meiner Unterpunkte steckt es nämlich drin, nämlich das Warum mal zu identifizieren. Warum sollte unser Kunde bei uns 100.000, 200.000, 300.000, 1,5 Millionen Euro eigentlich ausgeben, um so eine Lösung wie unsere zu kaufen? Doch hier kann ich dir sagen, als wir eher transaktional unser technisches Produkt verkauft haben, die SIM-Karte, hat niemand gefragt, ja, warum willst du jetzt diese SIM-Karte kaufen? Das war irgendwie klar, da war Budget vorhanden, die wollten dann einen weiteren Lieferanten einfach sourcen. Da hat sich die Frage nach dem Warum überhaupt nicht gestellt. Da gab es auch keinen Fokus auf dem Geschäftsproblem. Und wir sagen ja ganz klar, eine essentielle Aufgabe, wenn nicht die wichtigste Aufgabe innerhalb der Discovery ist es, mal zu identifizieren, warum wir überhaupt eine Softwarelösung einkaufen sollten, damit wir natürlich auch hinten heraus in der Argumentation, wenn es in den Pitch geht, wenn es in die Demo geht, so zu argumentieren, dass wir verstehen, okay, heute gibt es einen bestimmten Status quo und der ist vielleicht nicht optimal, da gibt es Ineffizienzen und die haben betriebswirtschaftliche negative Konsequenzen und mit einem Werkzeug, nämlich unserer Softwarelösung übrigens, wirst du über diese Brücke gehen können und ab morgen in der neuen Welt, wo du halt bestimmte Zugewinne realisieren kannst. So, das ist ja ein fundamentaler Aspekt, mit dem wir in eine Discovery reingehen, beziehungsweise aus der Discovery herausgehen wollen, das vernünftig zu artikulieren, das Warum, und zwar nicht nur qualitativ, sondern durchaus auch mal quantitativ. Wir haben auch gerade vorhin wieder, haben wir über so ROI gesprochen und so eine ROI-Kalkulation kann ich natürlich nur vernünftig aufbauen, wenn ich auch mal ein paar quantitative Zahlen habe und weiß, okay, also dieses Problem stellt sich in dieser Größenordnung dar und hoffentlich die Lösung, die ich anbiete, ist um einige Größenordnungen niedriger als das Geschäftsproblem, sodass es am Ende sich natürlich als sehr attraktiv gestaltet, jetzt bei uns dieses Geld auszugeben. So, und auch das ist ein Aspekt, klassische Bedarfsanalyse, sowas haben wir nicht gemacht.
Und ich meine, da ist es ja auch so, weil du gerade sagst, unsere Software löst dann dieses Problem. Ich glaube, ein Irrglaube heute ist ja immer noch, also jetzt verkaufe ich CRM oder so und dann glaube ich, der Kunde will bei mir ein CRM-System kaufen. Ja, nee, will der ja gar nicht. So. Und wenn ich mit dem Mindset aber rangehe, ja, ich verkaufe dir hier ein CRM-System, weil das ist, was du brauchst, dann verbaue ich mir schon die Möglichkeit, dieses wirkliche Warum und diesen wirklichen Grund und was da wirklich dahinter steckt, mal rauszufinden, weil das CRM, also so traurig das dann auch für die Leute, die CRM verkaufen, ist halt nur das Tool, ist nur das Werkzeug, nur das Mittel zum Zweck und gibt eh ein Überangebot von den meisten Dingen da auf dem Markt, ne? Also gerade bei CRM kann ich ja nicht sagen, ich bin der Einzige, der das hat. Gibt halt viele, die das haben. Und umso wichtiger ist es eben in dem Engagement auch mal diese andere Ebene zu diskutieren. Klar kommen wir irgendwann auch zu Features, don't get me wrong. Aber wenn ich nicht verstanden habe, warum die für das Geld, für das wir es verkaufen, das dann wirklich einführen wollen, dann werde ich extrem schnell extrem vergleichbar und dann rede ich über den Preis und nicht über Dinge, die Spaß machen.
Ich kann dann nur nicken und sagen, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Und deswegen kommen wir zu Punkt Nummer 5. Und das ist sicherlich ein bisschen verwandt auch mit dem, was wir gerade gesagt haben, aber eben doch nochmal größer gedacht, nämlich der ganzheitliche Blick auf meinen Kunden. Was meine ich damit? Auch hier würde ich jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, weil wir nämlich in Folge 115, da hieß die Folge von Bytes to Business, da haben wir mal über die sogenannten Abstraktionsebenen gesprochen, wo wir gesagt haben, ich verkürze es jetzt hier, innerhalb der Discovery geht es eben nicht nur darum, wie jetzt beispielsweise beim Verkauf einer SIM-Karte auf dieser technologischen Ebene die Spezifikation zu verstehen. Ja, natürlich, auch wichtig. Wir müssen über die Integration sprechen, wir müssen über die APIs, wir müssen über bestimmte Funktionen sprechen und auch Anwendungsfälle. Ist alles fein und gut. Aber der Punkt ist doch zu sagen, wenn ich da aufhöre, dann bin ich doch gar nicht in der Lage, genau auch diesen betriebswirtschaftlichen Effekt zu artikulieren. Und deswegen sagen wir, öffnet mal diese Gesprächsbandbreite auf und beweg dich mal auch mal weg von den Features und Functions und den Use Cases und den Funktionen. Und geh mal hin zu, okay, was ist eigentlich da drüber? Da sind wahrscheinlich sowas wie Prozesse und Systeme, da sind abteilungsübergreifende Dinge, die passieren, die aber für den Anwendungsfall, den du jetzt anbietest, auch eine Relevanz haben können. Dann kann ich sogar noch eins drüber gehen, kann sagen, okay, da gibt es eine organisatorische Perspektive, da gibt es vielleicht eine Unternehmensvision, da gibt es auch eine Strategie, da gibt es nach außen hin sogar sowas wie den Markt, also die Kunden meines Kunden, die Wettbewerbssituation meines Kundens. So, und wenn ich also diese ganzen, wie gesagt, wir nennen es Abstraktionsebene, Folge 115, da gehen wir nochmal richtig rein. Wenn ich das mit berücksichtige in meiner Discovery, dann bin ich weit davon entfernt, wie gesagt, eine klassische Bedarfsanalyse auf der Technologie- und Anwendungsfallebene durchzuführen.
Ich kann an der Stelle auch nur nicken. Das Witzige daran ist ja, dass du auch da wieder mehrere Stufen hast, ne? Jetzt gehe ich rein und sage, hey, also wir haben mal das Problem verstanden, der Kunde hat auch ein Bewusstsein dafür, es ist auch klar sozusagen, welcher Mehrwert oder welcher Return on Investment entstehen würde und wir haben ROI 450%, richtig geil, ja, wir freuen uns alle. Und trotzdem wird das Projekt leider nix, ja, weil es auf strategischer Ebene eben noch 5 Projekte gibt, die wichtiger sind und die 1000% ROI haben. Und dann bist du mit deinen 450 zwar gut dabei, aber eben doch zu langsam. Und deswegen diese Strategieebene, die du ansprichst, quasi im Blick zu haben. Und wenn du es ultimativ schaffst, dein Investitionsvorhaben mit der ultimativen Strategie deines Kunden zu verknüpfen, dann hast du eine starke Relevanz, ne? Und damit auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das kommt. Und damit will ich jetzt nicht sagen, hey, jedes Softwareprojekt muss ultimativ auf der Strategieebene auf Platz 1 stehen. Aber einfach mal wichtig, sich auch im Sinne der eigenen Qualifizierung und Einschätzung, wo der Deal gerade steht, dazu mal Gedanken zu machen, ne?
Und jetzt bist du tatsächlich schon, ohne es zu wissen, in meinen 6. Unterschied zwischen Analyse, Bedarfsanalyse und Discovery eingetaucht, weil ich tatsächlich diese Verbindung zur Strategie habe ich nochmal als separaten Punkt aufgeführt, weil ich das so für essentiell wichtig halte, das hier nochmal zu betonen. Du hast schon ganz viele von den Grundlagen gesagt. Es geht eben nicht nur um ROI, sondern eben vielleicht auch mal in Bezug zu dem, was das Unternehmen übergreifend vorhat. Und ich kann an der Stelle vielleicht mal eine kleine Story aus meinem Alltag erzählen, ohne jetzt den Kunden zu nennen. Es war aber eine Situation bei Miro. Da hatten wir einen Bestandskunden, der hatte schon einige Lizenzen gekauft und es war ein gutes Verhältnis und es ging darum, eine massive Expansion potenziell anzutreiben. Und der Kunde hatte also in dem Moment natürlich schon ein gewisses Vertrauensverhältnis. Die sind tatsächlich zu uns ins Büro gekommen und wir haben den ganzen Vormittag geblockt. Also ich glaube, wir hatten 4 Stunden mit dem Kunden und wir haben gesagt, okay, wir würden gerne mal 45 Minuten reservieren, wo wir jetzt nicht euch noch mehr Dinge zeigen und irgendwie Software pitchen und so weiter, sondern im Gegenteil, dass ihr mal kommt und uns mal ein bisschen Einblick gebt, was plant ihr denn so für die nächsten 12 bis 24 Monate? Und das war richtig cool und ich war in dem Moment auch positiv überrascht. Das war nämlich tatsächlich der IT-Leiter von dem Unternehmen. Und er hat uns tatsächlich einen kompletten Abriss gegeben von der Strategie für die nächsten 18 Monate. Ich meine, mich zu erinnern, es waren 10 oder 11 verschiedene Initiativen, die dort angegangen wurden, über sehr verschiedene Unternehmensbereiche hinweg. Also gar nichts. Also das hatte jetzt nicht pauschal unbedingt alles, was jetzt irgendwie mit Miro zu tun. Aber was extrem hilfreich war, ist, dass er diese einzelnen Initiativen, hat er durchaus mal ein paar Details erzählt, hat gesagt, was dahinter steht und welche Motivation. Und ich habe eifrig praktisch parallel mitgeschrieben und habe gesagt, alles klar, also 4 von diesen 10 Initiativen, da können wir unmittelbar einen Mehrwert stiften, weil das erreichen wir auch mit einer Software wie beispielsweise Miro, ohne jetzt zu sehr in die fachlichen Details zu gehen. Aber da war sofort klar, in dem nächsten Pitch, den wir gegenüber einem Entscheidungsträger haben, der ein Budget verantwortet, und wir sind in der Lage, an 4 von 10 Stellen auf deren Unternehmensstrategien einen positiven Effekt zu haben, dann ist ja auch klar, dahinter stehen doch Budgets. Das war also tatsächlich auch ein DAX-Konzern. Und so ein DAX-Konzern kannst du dir vorstellen, natürlich, wenn die eine Strategie definieren, dann stehen da hinter diesen einzelnen Programmen, die die Strategie nach vorne treiben sollen, natürlich Budgets. Und wenn du jetzt Softwareverkäufer bist und eine unmittelbare Verknüpfung herstellen kannst zwischen Unternehmensstrategie in Klammern, Budget ist reserviert, und deinem Software-Mehrwertversprechen, also das ist der Holy Grail, ja, the Holy Grail of Software Sales. Da wird das Gold, was auf der Straße liegt, wird überhaupt nicht eingesammelt. Ich mache ein konkretes Beispiel. Du kannst dir doch heute, das ist tatsächlich eine Sache, die wir auch im Dojo ab und zu mal erzählen, du gehst auf allianz.com/investorrelations, da gibt es 250 Seiten fetten Allianz-Report über deren Geschäftsstrategie. Den kannst du mal bei ChatGPT oder einem AI-Tool deiner Wahl mal reinballern und kannst mal in einem Prompt abfragen, so, filter mir doch bitte mal die IT-relevanten strategischen Prioritäten heraus. Und das Ding, es funktioniert extrem gut. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Der sagt dir sogar, an welcher Seite welche Sachen stehen. Da kannst du es nochmal nachschlagen, nochmal nachlesen und so weiter. Tatsächlich mit ChatGPT alleine habe ich keine so guten Erfahrungen gemacht, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, mit solchen PDF-Plugins, die auf ChatGPT oben aufsetzen. Weil die lesen dieses PDF tatsächlich komplett durch und dann kriegst du auch eine sehr, sehr gute Antwort. Und ich habe es double-checked. Also die Antworten, die du dann bekommst, die sind korrekt. Der liest diesen 250 Seiten PDF-Report. So, und dann hast du doch mal einen Ansatzpunkt. Ja, und wenn dann nur 2, 3 Dinge drin sind, die du verwenden kannst, um in deinem nächsten Pitch das irgendwie mit einfließen zu lassen, so, ja, wir haben verstanden, hier in ihrer Geschäftsstrategie wurde definiert ABC, wir glauben, hier einen Beitrag leisten zu können. Und das alleine ist schon so ein Wettbewerbsunterschied, weil das macht niemand. Das macht wirklich niemand und das ist so einfach. Und deswegen sage ich, da liegt Gold auf der Straße, was keiner aufhebt.
Ja, können wir nur 1:1 so unterstreichen. Jetzt machen es hoffentlich ein paar mehr.
Genau, und das bringt uns zu unserem 7. Punkt, der sich auch sehr stark von der klassischen Bedarfsanalyse unterscheidet, nämlich das Aufdecken von weiteren relevanten Stakeholdern. Wir sind im komplexen B2B-Enterprise-Vertrieb. Wir haben eine konsensgetriebene Einkaufsentscheidung. Das bedeutet, es gibt nicht die eine Person, die sagt, ja komm, hier 500.000 Euro pro Jahr, kein Problem. Nein, es geht hoch auf 10, manchmal 15 oder noch mehr Mitentscheider, die alle mit drauf hinwirken. Ja, natürlich, am Ende gibt es einen Vertrag, wo meistens irgendjemand mit einem C-Level-Title, jedenfalls im Enterprise-Umfeld, eine Unterschrift leistet. Aber das macht diese Person ja auch nicht einfach nur so aus einer Laune heraus, sondern berät sich natürlich intern. Da finden Gremien statt, da findet interne Abstimmung statt. Und eine Aufgabe, eine fundamentale Aufgabe innerhalb der Discovery ist es natürlich auch zu identifizieren, wer sind denn alles diese Stakeholder und wie kann ich es eigentlich schaffen, den Konsens innerhalb dieses Einkaufsgremiums, was wie gesagt aus durchaus 10, 15 Leuten bestehen kann, wie schaffe ich es eigentlich, dort einen Konsens herzustellen? Und das mache ich sicherlich nicht in einem 3-30 Minuten, 45 Minuten Sales-Pitch. Diese Menschen muss ich zum ganz großen Teil schon viel früher abholen, innerhalb der Discovery. Erstmal identifizieren, dann mal abholen, die individuellen Perspektiven, Bedürfnisse und auch Ziele abfragen und dann natürlich berücksichtigen, wenn ich später mein Mehrwertversprechen individualisiert verargumentieren möchte.
Und das ist ja auch wieder ein ganz interessanter Punkt von dem, was du vorhin ganz am Anfang angesprochen hast, also Vorbereitung, ne, und recherchieren und mich auseinanderzusetzen mit meiner Einkaufsseite. Welche Rollen gibt's denn da? Wer besetzt diese Rollen? Wer hat welche Rolle in diesem Einkaufsgremium? Weil das ja auch unabhängig sein kann von der eigentlichen Organisation. Und wen brauche ich, um es erfolgreich zu gestalten, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang? Also ich kann mir ja sehr, sehr viele Gedanken machen. Ich kann vor allem mir mal die Gedanken machen. Die Leute beschweren sich ja immer, ja auch bei uns, so, ja, ich komme nicht an die Leute ran und ich krieg die nicht und es ist so schwer zu greifen. Ja, also gib denen doch mal einen Grund, mit dir zu reden. Ne? Warum soll denn jetzt da der CFO mit dir 30 Minuten seiner wertvollen Zeit investieren? Also vielleicht mal ein bisschen demütig zu sein, aber zu überlegen, hey, welchen Mehrwert bringe ich denn dem CFO und mit wem muss ich reden, damit der das auch mal mitkriegt? Ne? Also da kann man ja schon mal drüber nachdenken und dann habe ich vielleicht irgendwann für meine Einkaufsreise, die ich meinen Kunden anbieten möchte, auch mal so einen kleinen Blueprint entwickelt. So, und du hast vorhin schon mal gesagt, ne, Einkaufsgremium, Buying Center, das kann ich durchaus systematisieren, ne, und vielleicht irgendwann auch mal toolgestützt machen. Überhaupt sich erstmal Gedanken darüber zu machen, dass das gibt und wer das ist und welche Beziehung ich habe und sind die für mich oder gegen mich? Und wenn die gegen mich sind, wie kann ich die umdrehen, ne? Anstatt mich dann hinterher zu wundern, ja, der CFO ist nie rangegangen, als ich angerufen habe.
Und hier direkt nochmal ein kleiner Hack aus der Praxis. Ich habe vor kurzem mit einem befreundeten Account Executive gesprochen. Grüße gehen raus an den Heiko. Und der Heiko hat gesagt, was er immer macht, wenn er mit solchen C-Level Executives gerne ein Meeting haben möchte und Stand heute noch keinen Zugang hat. Was er immer als erstes macht oder eins seiner ersten Dinge, die er tut, ist, er gibt in seinem Podcast-Player mal den vollständigen Namen dieser Person ein. Und ihr werdet überrascht sein, natürlich gerade die Personen, die in Hierarchien ziemlich weit oben stehen, werden häufig für Podcasts angefragt und sehr viele von diesen Menschen sind auch ganz gerne mal extrovertiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering, dass irgendein C-Level-Executive tatsächlich schon mal irgendwo in einem Podcast war. Und jetzt, guess what? Wenn du dir ein Podcast-Interview von deinem Zielkunden anhörst, was über eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit geht, dann wirst du am Ende dieses Gesprächs, da verspreche ich dir, mindestens 5 Dinge herausgefunden haben, die sehr wenige andere Menschen wissen, die du aber unmittelbar benutzen kannst, um in deiner Ansprache eine hohe Relevanz zu erzeugen. Und der AE, von dem ich gerade gesprochen hatte, hat gesagt, wenn er diesen Ansatz wählt und er macht das regelmäßig, kriegt er eine Antwortrate 80%.
Ja, glaube ich, weil du ja auf einmal hochrelevant bist, ne? Und du auch zeigst, hey, ich habe schon Zeit investiert, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe das für mich komprimiert und ich habe es mit dem, was ich dir vielleicht bieten kann, schon mal so ein bisschen gematcht. So, und hier ist das Angebot, ne? Und das hebt sich ja in allen Punkten von dem ab, was du normalerweise über LinkedIn und so weiter bekommst. Also können gerne mal so eine Folge machen, Abgründe der LinkedIn-Kommunikation. Also das ist ja bodenlos. Ich kriege ja jede Woche krieg 5 Connection-Requests oder solche In-Mail-Dinger oder was, wo der erste Satz so sinngemäß heißt, hallo Herr Young, wir haben uns intensiv mit Ihnen auseinandergesetzt. Du wirst nichts davon sehen, ne, dass irgendeiner sich überhaupt nur mit dir auseinandergesetzt hätte. Alles Copy-Paste-Bullshit und auch noch schlecht, ja, weil kommen Angebote, wo ich mir denke, wie kannst du überhaupt auf die Idee kommen, dass ich für dich ein potenzieller Ziel... Also, naja, lass uns dazu mal so eine Rant-Folge machen.
Ich stelle mich nur als Zuhörer dazu und nicke brav, ja genau.
Ich komme ja bald nach München und wenn wir dann drei Sambuca-Interess haben, dann... Dann nehmen wir die Folge mal auf. Es wird jetzt schon sehr lustig in meinem Kopf. Alles klar, okay, zurück zum Thema,
und ich habe nur noch einen Punkt übrig, aber der ist nochmal so ein richtiger Knaller. Und ich muss auch sagen, ich muss ja auch mal mich selber in die Pflicht nehmen. Den haben wir so richtig verkackt, als ich damals versucht habe, meinen ersten Solution Sale vernünftig auf die Beine zu stellen. Und das ist nämlich das Verstehen und Gestalten des Buying-Prozesses, des Einkaufsprozesses. Und was wir halt gemacht haben, ich referenziere wieder zurück auf mein Eingangsbeispiel. Wir waren es ja gewohnt, wir gehen zu dem fachlichen Ansprechpartner da drüben, holen uns die Spezifikation, wir gehen zum Einkauf da drüben, holen uns den Preis. Hier ist das Angebot. Da stellt sich die Frage ja gar nicht, wie mache ich denn hier eine Konsensbildung? Wie hole ich denn ein komplexes Einkaufsgremium mal? Wie bringe ich da einen Konsens hin und wie gestalte ich das so, dass der Kunde am Ende in einer Lage ist, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen? Diese Frage hat sich überhaupt nicht gestellt. Sowas wie ein gemeinsamer Aktionsplan, ja, oder im Englischen sagt man gerne Mutual Action Plan, also wo man sich mal überlegt, was braucht denn mein Kunde und was brauche ich von meinem Kunden, damit wir gemeinsam sehen können, erstens, ist es hier ein vernünftiger Fit? Wen müssen wir denn noch alles abholen? Und wie schaffen wir es eigentlich, diesen Konsens herzustellen? Und was brauchen diese einzelnen Fachabteilungen, Gremienmitglieder, um überhaupt zu sagen, ja komm, wir machen das hier. Und da sehe ich uns aber im Software-Sales, im komplexen Software-Sales natürlich ganz stark in der Pflicht, dass wir das mitgestalten müssen. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Unsere Kunden kaufen typischerweise große Softwarelösungen. Keine Ahnung, wie oft kaufst du neues ERP? Vielleicht alle 10 Jahre, vielleicht sogar nur alle 20. Wir haben bei SAP an große Versicherungskonzerne verkauft. Da hatten die noch so ein monolithisches System im Keller zu stehen. Das wurde in den 80ern entwickelt. So, du kannst mir doch nicht sagen, dass die Leute, wenn die jetzt sagen, hey, wir wollen jetzt hier eine Cloud-Lösung einkaufen, dass die auch nur ansatzweise eine Ahnung davon haben, wie sie schnell zu einer Entscheidung kommen. Nee, das wissen die nicht, weil das haben die zuletzt vor 40 Jahren gemacht. So, das geht halt nicht. So, und deswegen dieses auch aktive Mitgestalten dieses Einkaufsprozesses beziehungsweise das aktive Mitgestalten der Entscheidungsfindung, also ein ganz essentieller Punkt, der natürlich in der Discovery beginnt, weil in der Discovery fangen wir ja an, diese Stakeholder, diese Fachbereiche mit zu identifizieren und dann natürlich auch diesen Plan zu schmieden. Das heißt, wenn du im Pitch bist, dann ist es schon zu spät. Es muss viel früher passieren, weil der Pitch ist nur ein kleiner Schritt innerhalb deines Pfades sozusagen hin zu einer informierten Entscheidungsfindung.
Ja, ich hatte da mal ein sehr trauriges Erlebnis. Da war die SAP-Akquise von Kalidos, war noch gar nicht so lange her. Und dann hatten wir auch ein großes Meeting und ich durfte da auch mit hingehen. Und wir haben dann im Presales-Team so geredet und dann kam irgendwie raus, ja, also so richtig, wir wissen gar nicht so richtig, was da so los ist. Und ich habe dann mit dem Sales-Kollegen auch gesprochen und der hat dann gesagt, ja, irgendwie hast du recht, wir rufen den Kunden jetzt nochmal an Und das war aber kurz vor diesem Meeting. Und da sind schon ganz viele Sachen natürlich gelaufen. Und der Kunde hat auch sinngemäß gesagt, ist eine richtig gute Frage. Aber warum haben sie mir die nicht vor einem halben Jahr gestellt? Du kannst dir vorstellen, wie dieses Meeting gelaufen ist. Ne? Es also war nicht so schön. Und das Problem lag aber weit davor. Ne? Und wie du sagst, dann, also du kannst da nicht mehr viel retten, weil du bist dann in dem Meeting auf so einer Feature-Fucking-Ebene. Und ich saß da auch und dachte mir, da kamen Leute aus verschiedensten Ländern. Da saßen 25 Menschen im Raum und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ja? Also ich dachte mir so, nee, also beim nächsten Mal müssen wir anders machen. Ne? Und klar, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen und total schade, dass solche Sachen überhaupt dann zustande kommen und natürlich kam da nichts bei raus. Ja? Das Ding war vorher schon gelaufen.
Ja, das ist es halt. Und wenn du in so einen Deal einsteigst und dann sind schon viele Meetings gelaufen, dann ist da vielleicht sogar schon verbrannte Erde oder wir sind an bestimmten Stellen links oder rechts abgebogen, dann ist manchmal auch einfach nichts mehr zu helfen. Ja, man muss einfach so einen Deal von Anfang an einfach sauber aufziehen und gut in die Führung gehen. Und das ist auch das, wo ich einfach sehe, dass das Selbstvertrauen auch manchmal fehlt. So das Selbstvertrauen bei uns im Sales Engineering, aber auch das Selbstvertrauen bei den Vertriebskollegen, da tatsächlich auch mal zu sagen, so, lieber Kunde, so, this is the way. Ja, so haben wir es schon hunderte Male gesehen und du kannst uns vertrauen, dass dieser Weg dich dazu führen wird, eine gute Entscheidung zu treffen. Und klar hat der Kunde hier und da auch Vorstellungen darüber, wie das laufen soll. Und ich will auch gar nicht sagen, dass wir dem Kunden nicht dabei zuhören sollen. Natürlich haben die eine Perspektive und lass uns die bitte in so einen Plan gemeinsam mit einarbeiten. Aber gleichzeitig eben doch auch ganz stark unsere Erfahrungen mit reingeben, die wir über die vergangenen Projekte gesammelt haben.
Und das ist nochmal ein guter Punkt vielleicht zum Abschluss. In dem Fall, den ich gerade erzählt habe, die haben auch gar nichts entschieden. Ne? Also weder für uns noch für wen anders und so weiter. Also die anderen haben es anscheinend nicht besser gemacht als wir. Whatever. Und gibt ja diesen Gartner-Report, den wir bei uns im Training ja auch zitieren, wo so die Frage ist, was ist eigentlich das ausschlaggebende Kriterium, damit ein potenzieller Kunde am ehesten sozusagen sich für dich entscheidet oder dich als wertvollen Partner quasi wahrnimmt. Ne? Und also dann kommen ja viele Dinge wie Preis und Funktion und dieses ganze Gedöns. Und ja, natürlich spielt es eine Rolle, ne, auf jeden Fall. Aber mit Abstand, das ultimative Kriterium ist die komplette Einkaufserfahrung, die dieser Kunde mit dir hat. Und wenn die kacke ist, hilft der Rest vermutlich auch sehr, sehr wenig. Ne? Außer du bist der Einzige, der das anbietet, was bei B2B-Software vermutlich eher selten in der Fall ist. Also diesen Fokus auf dieses Einkaufserlebnis und wenn das im Mindset drin ist, dann glaube ich, dann kannst du diese 8 Punkte, die du ja hier genannt hast, jetzt nicht berücksichtigen. Also du musst sie dann berücksichtigen.
So, wenn du jetzt sagst, der oder die hier zuhört, hey, da war für mich jetzt tatsächlich nochmal ein oder zwei spannende Gedanken mit dabei, dann freuen wir uns natürlich. Geh doch mal in deinen Podcast-Player rein, gib uns mal eine 5-Sterne-Bewertung, dann freuen wir uns, weil darüber auch andere Menschen wie du unseren Podcast entdecken können und hier auch was von lernen können. Das ist uns ein Anliegen. Das war für dich Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Mhm.